Willkommen zum Out of Home Podcast. Heute mit Christian Bachem, Mediastratege und einer der klügsten strategischen Köpfe in der Branche, Chef von Markendienst in Berlin. Christian prognostiziert jeweils zum Jahresbeginn die Top-Trends, die die Marketing- und Mediawelt aus seiner Sicht bewegen werden. Noch haben wir nicht Halbzeit, aber die Ups und Downs im Werbemarkt sind Anlass genug, dass wir uns Gedanken machen wollen, wohin uns 2025 wohl führen wird. Hallo Christian.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Christian, zunächst mal zu Markendienst. Ganz oben auf eurer Beratungsagenda stehen Wirkung und Return on Investment werblicher Kommunikation. Geht denn beides? Wie hängen die beiden Parameter Wirkung und ROI aus deiner Sicht zusammen?
Oh, die hängen durchaus häufig unmittelbar zusammen, nämlich der ROI, der Return on Invest, sollte natürlich dann höher sein, wenn ich auch nachgewiesenermaßen eine gute oder eine hohe Wirkung mit meinen Maßnahmen erziele. Und natürlich kann man auch einen ROI oder einen ROI kritisch betrachten, wenn man da ins Detail geht. Das ist nicht immer die bestmögliche Kennzahl, aber für viele ist es schon eine gute Kennzahl. Und letztendlich unser Motto oder unser Ziel auch letztlich ist, die Unternehmen immer, die Werbungtreibenden vor allem, darin zu unterstützen, effektiver zu sein. Also wir zielen als Strategieberatung überhaupt nicht auf Effizienz ab, sondern wirklich auf Effektivität. Und da spielt eben Wirkung und ROI eine ganz große Rolle.
ROI hat ja auch so einen kurzfristigen Aspekt, nämlich einen Abverkauf und dann langfristige eigentlich Image. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Kampagnen nur entweder oder können, also entweder Abverkauf oder Imageaufbau. Geht denn beides gleichzeitig in Kampagnen?
Es geht beides gleichzeitig, weil wir müssen ja auch immer bedenken, Kampagnen setzen sich mindestens ja zusammen aus einer Media-Entscheidung, die ich treffe. Also der Frage der Platzierung, in welchem Kanal, Umfeld und so weiter und so fort. Und der Kreation. Und darüber allein kann ich durchaus Akzente setzen, in denen ich Branding, Performance, Markenaufbau, Verkaufsförderung, wie auch immer ich die Antipoden sozusagen oder die vermeintlichen Antipoden bezeichnen will, in denen ich die versuche auszubalancieren oder eben wirkungsvoll miteinander zu kombinieren. Das ist schon möglich.
Wollen wir mal deine Trends auf eine Hebebühne legen und unter die Motorhaube gucken?
Nur zu, ich bin gespannt, ich bin selber gespannt.
Also, der erste, den ich gefunden habe, heißt KI-Agenten bleiben arbeitslos. Ich finde immer, das klingt doch eigentlich super. Automatisierung macht Werbung für alle Beteiligten einfach und effektiver. Kaum eine Woche, in der die Fachpresse nicht irgendwie eine Agentur oder irgendeine Agentur der künstlichen Intelligenz huldigt. Also alles wird automatisiert. Und man hat ja so den Eindruck, wir stecken mittendrin in einem epochalen Umbruch der Mediabranche, oder?
Ja, also wir stecken tatsächlich in einem starken Umbruch drin. Und das Spannende daran ist, dass noch keiner so wirklich weiß, wie er enden wird oder vielfach auch gar nicht so, was das Ziel ist. Da ist noch sehr viel Unwägbarkeit dabei. Da ist, was ich sehr gut finde, sehr viel Ausprobieren dabei. Ich selber bin, ich glaube, sehr stark an KI und auch an die Kraft, die KI entfalten kann. Der Fokus bei dieser Prognose war wirklich auf die Idee der Agenten gesetzt, weil das ist aus meiner Perspektive so das Schlagwort Nummer eins im Rahmen von KI in diesem Jahr in der Diskussion. Und das ist mir wirklich zu viel Hype, weil damit Agenten funktionieren, muss sehr viel passieren, müssen sehr viele Grundlagen geschaffen werden und die existieren in der Regel noch gar nicht.
Dann habe ich was Interessantes gelesen von dir in dem Zusammenhang. Es gab ja mit Programmatic vor nicht allzu langer Zeit schon mal so einen epochalen Umbruch. Und du hast dazu geschrieben, herausgekommen ist ein komplexes System, das komplexeste System, das je im Marketing erschaffen wurde. Das ist ja nicht gerade euphorisch, oder?
Nein, das ist überhaupt nicht euphorisch. Und letztendlich muss man, glaube ich, anerkennen, wenn man da nüchtern drauf schaut, dass die ganzen Versprechungen, die mit Programmatic einhergingen, also Google beispielsweise als einer der Protagonisten, hat ja den Verlegern auch nahegelegt, ihr müsst auf Programmatic setzen, weil eure tausender Kontaktpreise werden dadurch steigen. Weil das ist ein Auktionsprinzip. Das kann ja nur teurer werden, als wenn man es so unter der Hand quasi verkauft oder in einer Preisliste. Und diese ganzen tollen Dinge, die mit Programmatic verbunden waren, es wird schneller, es wird einfacher, es wird unkomplizierter, es wurde ja auch tatsächlich als unkompliziert verkauft, das ist nicht eingetreten, das Gegenteil ist der Fall. Es ist irre komplex und es ist unüberschaubar, intransparent, also das ist wirklich in eine völlig falsche Richtung gegangen.
Jetzt surft digitale Außenwerbung in Deutschland besonders. Wir sind Weltmeister sozusagen, was den Anteil der Programmatik an Nettoumsatz der digitalen Außenwerbung hat weltweit. Digitale Adform surft schon seit einer ganzen Weile auf dieser Programmatic-Welle. Ist das dann aus deiner Sicht dann ein Potemkinsches Dorf?
Nein, nicht zwangsläufig. Ich glaube, man muss dort auch jeweils unterscheiden, worauf Programmatic angewendet wird. Also wir sehen, dass wenn man es jetzt auf Fernsehen anwendet, dann habe ich den Eindruck, dass viele der Nachteile, die mit Programmatic verbunden sind, auch dort wieder auftreten. Also ich nehme nur eins, Intransparenz. In welchem Kanal, zu welcher Zeit bin ich wie oft mit meiner Werbung erschienen? Da wird im CTV häufig keine Transparenz rübergegeben. Bei Out of Home sieht das aus meiner Sicht insofern anders aus, weil es schlicht und einfach sichtbar in der Öffentlichkeit stattfindet. Das heißt, da sind solche Themen wie Bot-Traffic spielen, glaube ich,
Ja,
bei
keiner.
zumindest bisher noch keine allzu große
Nein.
Rolle. Das kann sich ändern, wenn überall Robotaxis und Roboter durch die Welt laufen. Dann muss man da vielleicht auch unterscheiden, war das ein menschlicher Kontakt oder ein Kontakt mit einer Maschine? Nein, also um es kurz zu machen, viele der Nachteile sehe ich bei Out of Home nicht. Und so gesehen kann dort Programmatic tatsächlich zum großen Teil das erfüllen, was es ursprünglich mal versprochen hat.
Der zweite Trend, den finde ich sehr spannend. Die Welt wird virtueller und nicht umgekehrt. Und wenn man jetzt mal unsere Gattung anguckt, dann ist es ja so, dass kein Tag vergeht, an dem nicht Fake-Out-of-Home-Bilder die sozialen Medien fluten. Und überleg immer, das ist doch eigentlich Spielkram, ne? Echte oder künstlich erzeugte digitale Inszenierungen im öffentlichen Raum, die dann mit den Sphären des Internets vermischt werden und Social Media auftauchen und da Reichweite und Wirkung erzielen. Das meinst du aber, glaube ich, nicht. Diese gefakte Realität, die online auftaucht, ist ja nur eine Spielart des Themas. Die Welt wird generell virtueller.
Ja, es ist richtig. Ich meine auch das. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Das war der Trend, wo ich am meisten darüber nachgedacht habe, soll ich den mit aufnehmen in meine Liste oder nicht? Hab mich dann dafür entschieden, weil ich schon auch denke, dass diese letztendlich Modeerscheinung, das wird natürlich auch wieder vergehen, weil es irgendwann den Reiz des Neuen verloren hat, dass man Fake Out of Home über Social Media und über andere digitale Kanäle ausspielt. Das hat aber natürlich schon ein Potenzial und da steckt eine Reichweite drin. Wie gesagt, nicht von Dauer, das wird im nächsten Jahr nicht mehr so ein großes Thema sein, wie es vielleicht im letzten und in diesem Jahr schon war. Aber für mich ist das eine dieser Spielarten, die genau diesen Trend ja, sichtbar werden lassen.
Für mich ist ja, wenn man sich anguckt, was passiert im Medienmarkt, dann wächst ja die Gattung Out of Home eigentlich beständig. Ist ja die über die letzten Jahre kontinuierlich zweistellig gewachsen ist. Ich habe so manchmal das Gefühl, das ist der Wunsch der Werbungtreibenden, echte Produkte in der echten Welt an echte Menschen zu verkaufen. Oder trügt es, dass man sozusagen auch so ein bisschen sagt, naja, die Virtualität ist ein Trend, aber das andere ist Präsenz und Imageaufbau und Abverkauf da, wo tatsächlich wirkliche Menschen sich befinden.
Ja, also wir sehen, dass ja tatsächlich dieser Wunsch der Werbungtreibenden, auch letztendlich der Wunsch der Menschen nach realer Begegnung und nach Präsenz im öffentlichen Raum, zeigt sich ja auch an anderer Stelle. Also es gab ja diejenigen, die in den 90er Jahren davon ausgegangen sind, dass jetzt, wo alles digital wird oder wo man schon erkennen würde, es wird digital, dass es keine Messen mehr geben wird. Braucht man ja nicht. Es ist natürlich völliger Quatsch. Je digitaler es wird, desto stärker wächst auch der Wunsch, sich real zu begegnen, sei es auf Messen, sei es auf Events. Und das ist ja geradezu ein Treppenwitz, aber letztendlich ist es keiner, dass die OMR, glaube ich, der größte Berufskongress Deutschland, wenn nicht Europas ist, und die handelt nur von digitalen Themen, aber die Menschen treffen sich vor Ort. Das ist kein Zufall. Das hängt logisch miteinander zusammen. Und so gesehen, je digitaler es wird, desto stärker der Wunsch nach Präsenz im öffentlichen Raum und desto relevanter auch unter anderem Out of Home.
Ein wichtiger Trend, glaube ich, in dem Zusammenhang ist die Frage nach dem Bewegtbild. Uwe Storch hat in welchem Podcast gesagt, das Thema Total Video, also Video sozusagen über alle Kanäle, ist für ihn einer der ganz großen Trends. Siehst du das auch so, dass online, egal über welche Kanäle distribuiert, das ist schon das Bewegtbild, etwas ist, was das Thema Media auch in den nächsten Jahren massiv treiben wird?
Ja, wird es. Ich bin selber, muss ich gestehen, gar nicht so ein Fan davon in meiner eigenen Nutzung. Ich bin ein großer Freund von Text und gar nicht so viel Bewegtbild. Aber das ist ja irrelevant. Nein, es wird es auf alle Fälle treiben. Und vor allem, und da spielt es dann ja auch für Digital Out of Home eine große Rolle, eben diese Verknüpfung zwischen den Kanälen. Das heißt, ich habe in Social Media oder vielleicht auch in TV oder in CTV oder im Kino habe ich Bewegtbild gesehen und sehe es dann wieder auf der Digital Out of Home Stele. Natürlich ohne Ton, aber ich habe diese Fortsetzung oder diese Anknüpfung. Und so gesehen, ja, das wird weitergehen mit Bewegtbild, in welchem Format auch immer. Wir haben schon sehr viele unterschiedliche Formate. Aber das ist noch nicht auserzählt.
Wenn wir nochmal im Bewegtbild bleiben, YouTube wird noch dominanter, ist auch eine eurer Thesen. Und wenn man YouTube mal anguckt mit den YouTube Shorts, da greift diese Grande Dame des Online-Streamings jetzt immer mehr auch TikTok-Girlies ab. Die Plattform ist ja eigentlich, wenn ich sie von außen betrachte, so ein Universum aus Film, Dokus, Education, Entertainment, aus langen und kurzen Formaten. Inzwischen werden auch Podcasts über YouTube gestreamt. Was ist denn das aus deiner Sicht eigentlich? Ist es Fernsehen? Ist es eine Suchmaschine? Ist es Entertainment-Portal?
Ja, wirklich schwer einzuordnen, weil es alles von dem ist. Suchmaschine, wichtiges Stichwort. Tatsächlich werden extrem viele Suchen innerhalb von YouTube ausgelöst. Entertainment-Charakter spielt eine Rolle. Du hattest TikTok angesprochen und wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, YouTube hatte die Shorts ja vor 1,5 Jahren oder so wiederum über eine Out-of-Home-Kampagne
Ja, genau.
beworben, damit den Leuten klar wurde, hier, uns gibt es auch im Kurzformat. Und tatsächlich wird YouTube immer mächtiger, auch durch die Tendenz, dass Podcasts eben als Videoformat mitgegeben werden, die eine riesige Reichweite haben. Und ganz häufig in vielen Ländern wird YouTube inzwischen auf dem Fernseher im Wohnzimmer geschaut. Also hat sich gelöst von dem eigentlich digitalen Endgerät. Das ist eine spannende Entwicklung. Da weiß ich auch noch nicht so recht, wo die hinführen wird, aber die Dominanz ist definitiv erkennbar.
Und was suchen die Werbungtreibenden dort? Aus deiner Sicht geht es da um Reichweite, um Umfelder, um Targeting, weil es ist ja ein komplettes Media-Universum, was da aufgebaut wird.
Ja, es ist ja unterschiedlich. Es ist häufig mindestens eine Reichweitenergänzung, weil man will im Bewegtbild unterwegs sein mit seinem Produkt, mit seiner Marke. Man stößt an den klassischen Bewegtbildkanälen, an die bekannten Grenzen. Denken wir an Fernsehen mit Schwierigkeiten in jüngeren Zielgruppen. Man vertraut vielleicht Plattformen wie TikTok nicht so stark oder man will sie ergänzen. Und ja, letztendlich, wir sehen es ganz häufig in Mediaplänen als relevantes Ergänzungsmedium, also YouTube.
Damit wären wir eigentlich schon mitten bei dem Thema Online-Zielgruppenmessung und eurem Trend ID-Solutions setzen sich endlich durch. Gerade hat Google die Cookie-Kalypse abgesagt. Erklär doch mal, wie denn Online-Messung dann künftig aussehen wird.
Ja, langes Thema, breites Thema, muss ich
Ja.
gucken, dass ich mich kurz fasse. Also tatsächlich ist das ein Trend, den hatte ich, glaube ich, in den letzten 5 Jahren dreimal da drin. Und zwar jetzt nicht, dass es sich durchsetzt, sondern einmal war es betitelt mit Warten auf Godot. Ich war fest davon ausgegangen, vor 2 Jahren noch, dass da nichts passieren wird. Deswegen habe ich diesen Trend wieder aufgenommen, dass da jetzt was passiert. Wir sehen alle, was mit YouTube passiert, die hier ja die Situation schaffen, dass man auch im Digitalen mit Nettoreichweiten planen und arbeiten kann, was eine hochinteressante Entwicklung ist. Und tatsächlich wird es so sein aus unserer Sicht, dass es stabile, verlässliche IDs geben wird, die Cookies zum großen Teil ersetzen. Weil selbst wenn Google weiterhin auf Cookies setzt, in den letzten Jahren sind die schon maßgeblich zerbröselt und ganz viele Mechanismen, die es im Digitalen gibt, wie zum Beispiel Frequency Capping, das funktioniert einfach nicht. Man hat eine permanente Reichweitenüberschätzung und eine Kontakthäufigkeitsunterschätzung. Das ist für Mediaplanung ist das Gift. Und so gesehen gehe ich fest davon aus, dass es etablierte IDs geben wird und YouTube ist für mich ein starker Kandidat dafür.
Glaubst du denn an diese Scheingenauigkeit, die ja so ein fester Bestandteil des Online-Media-Versprechens ist, perspektivisch beseitigt werden kann?
Nein, also ich glaube nicht, dass wir in eine Situation hineinkommen, die online jahrelang, jahrzehntelang fast versprochen hat mit diesem äußerst präzisen Targeting. Das Schlimme ist aber, oder das Traurige ist, dass digital eigentlich noch viel schlechter planbar ist als die klassischen Kanäle. Also es ist schlicht und einfach das Gegenteil dessen, was versprochen wurde. Und ich glaube, dass man über gute ID-Solutions und Wiederauffindbarkeit anonymer Nutzer immerhin in eine Situation kommt, dass man online quasi wieder planen kann wie die Klassik. Das klingt jetzt erstmal total rückständig oder wie ein massiver Rückschritt, wäre für mich aber ein Fortschritt.
Ja, und es geht ja um Inhalte dann am Ende, ne? Um Umfelder und Inhalte und den inhaltlichen Zugang auch auf Medien, was ja auch nicht schlecht sein muss.
Absolut, richtig.
Über Programmatik haben wir schon geredet, aber Form funktioniert es nochmal anders. Das hast du gerade eben, finde ich, sehr schön beschrieben. Und ist ja so der Raketentreibstoff des Mediums. I/O-Buchungen werden programmatisch, so eure Prognose. Und ohne Zielgruppendaten geht ja in der virtuellen und in der echten Welt gar nichts. Siehst du grundsätzliche Unterschiede zwischen Daten in der virtuellen und Daten in der echten Welt?
Ja, definitiv. Also es ist so, dass wenn wir jetzt wieder auf das Klassische in Anführungsstrichen Programmatic schauen, dass die Daten, die dort zur Verfügung stehen, häufig überhaupt nicht belastbar sind. Das sind irgendwelche Wahrscheinlichkeitsberechnungen, ob jemand männlich oder weiblich ist, in welche Altersgruppe jemand einzuordnen ist und ob jemand Interesse an Haustieren hat. Ähnliches, ja. Das ist aber, wie wir immer wieder gesehen haben, wir haben da viele Studien selber durchgeführt für Werbungtreibende, die Qualität dieser Daten reicht überhaupt nicht aus, um darauf Buchungen auszuführen, was Programmatic ja faktisch tut. Und Programmatic greift ganz häufig ins Leere. Also das, was da als Targeting oder als Zielgruppenqualität beschrieben wird, funktioniert nicht. Und die Daten, die man über klassische Wege, sei es Marktforschung und anderes erhält, sind häufig viel belastbarer, qualitativ viel hochwertiger als das, was im Digitalen zur Verfügung steht. Das gilt natürlich nicht für Daten unter einem Login, wie sie die großen Plattformen haben. YouTube hatten wir schon angesprochen, aber auch natürlich andere. Da hat man eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit, aber das ist halt eine Sondersituation, die für die Walled Gardens, für die großen amerikanischen Plattformen gilt.
Wenn die Daten jetzt bereitgestellt werden auf irgendwelche Maschinen, am liebsten crossmedial, dann stelle ich mir so oft die Frage, ob das zusammenfließt. Also ob Werbetreibende künftig nur noch 5 Kilo crossmediale Zielgruppe einkaufen und dann sagen, liebe Maschinen, mach das mal für mich. Ist das überhaupt realistisch?
Es passiert heute ja schon. Also es
Ja.
gibt ja viele Werbungtreibende, gerade diejenigen, die Produkte unmittelbar verkaufen wollen und weniger auf die Marke schauen, die ihre Daten den Maschinen von Google und Co. anvertrauen und dort auf Autopilot setzen, in der Hoffnung, dass die Maschinen von Google und Co. das Richtige tun. Und die tun dann auch das Richtige, häufig allerdings für Google und Co. und nicht für die Werbungtreibenden. Wobei das im ersten Moment gar nicht auffällt, weil trotzdem Erfolge erkennbar sind. Das heißt, da gibt es einen Produktabsatz am Ende der Performance-Strecke. Aber langfristig muss man schon erkennen, dass das ein gefährliches Spiel ist, weil ich überhaupt keine Datenhoheit, keine Transparenz habe. Und diese Blackbox immer wieder neu zu füttern, ist aus meiner Sicht nicht der cleverste Weg. Also wie gesagt, dieses ich möchte 5 Kilo das haben, das passiert heute schon, ist aber hat aus meiner Sicht keine Zukunft.
Und ist das ein Feld für eine KI, wo man sagt, ja, künftig wird das sowieso alles dann irgendwie auf beiden Seiten, Werbung treibende Agentur auf der einen, auf der anderen Seite den Anbieter durchoptimiert und mit KI praktisch dann nochmal nachjustiert und durchgeführt?
Naja, das ist insofern lustig, weil wir haben ja gerade im Programmatic-Umfeld, haben wir ja schon seit 10 Jahren KI im Einsatz. Also das, was da passiert, ist ja genau basiert auf KI. Und wenn ich jetzt sage, es funktioniert nicht gut, heißt es das nicht, dass es grundsätzlich nicht gut funktioniert, sondern letztendlich muss der Unterschied in der Zukunft sein, dass die Werbungtreibenden selber die Datenhoheit haben, dass sie ihre eigenen KI-Modelle mit ihren eigenen Daten füttern und darüber optimieren. So, das ist der Perspektivwechsel. Also ich überlasse es nicht mehr den Plattformen, dass die meine Daten nehmen und irgendwas damit tun, sondern ich sorge dafür, dass ich eigene KI-Systeme am Start habe, die das leisten. Und da gibt es auch schon Unternehmen, die genauso vorgehen, auch erfolgreich vorgehen.
Meine Lieblingsthese ist eigentlich eure letzte als ehemaliger Journalist. Das ist, redaktionelle Umfelder erleben eine Renaissance. Und wir haben gerade eben schon ja mal darüber geredet, eigentlich logisch, weil ja Menschen, Userinnen und User, die vor irgendwelchen Maschinen sitzen, die durch den öffentlichen Raum gehen, die suchen ja Umfelder und keine Werbeausspielung. Werbetreibende, die haben in der Vergangenheit, du hast es für Google beschrieben, oft gar keinen Wert drauf gelegt, sondern einfach nur gesagt, okay, rein in die Maschine, am Ende kommt irgendwas raus. Und es ist mir gar nicht so wichtig, wo eigentlich meine Botschaft, in welchem Umfeld eigentlich meine Botschaft stattfindet. Das erleben wir eigentlich, nimmt ab, oder?
Ja, ich muss jetzt zu deinem Leidwesen vielleicht sagen, dass ich diese These schon in den letzten 5 Jahren, glaube ich, dreimal geäußert habe. Und das ist immer so ein bisschen Wunschdenken. Nach dem Motto, liebe Werbungtreibende, versteht doch endlich mal, dass redaktionelle Umfelder einen Wert haben und dass sie wirkungsvoll sein können. Und geht weg von diesem Glauben, genau wie du es beschrieben hast, Budget in irgendwelche Maschinen reinzuwerfen und am Ende kommt was Gutes raus. Das hat sich bisher nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, wir sehen ja auch, dass der Anteil von Programmatik in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist. Ich glaube, wir haben doch jetzt eine andere Situation. Wir müssen zurückdenken. Diese Prognose habe ich Anfang des Jahres formuliert. Da war Donald Trump schon gewählt, aber noch nicht im Amt. Wir haben seitdem eine Situation, wo so viel an Unsicherheit entstanden ist in den deutsch-amerikanischen oder europäisch-amerikanischen Beziehungen, dass tatsächlich viele Werbungtreibende jetzt auch anfangen zu überlegen, ist es wirklich clever, unser Geld permanent in diese amerikanischen Plattformen reinzuschieben? Und unterminieren wir nicht das, was wir hier eigentlich brauchen, auch mit Blick auf natürlich antidemokratische Strömungen innerhalb Deutschlands und in anderen europäischen Ländern. Wir brauchen einen starken Journalismus, wir brauchen eine Finanzierung durch Werbung, sei es klassisch, sei es digital. Und so gesehen sind redaktionelle Umfelder heute stärker wieder in den Fokus gekommen, aus politischer Sicht oder staatsbürgerlicher Sicht vielleicht, als noch vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr. Ja, das kann man schon erkennen.
Na, absolut. Neue Messverfahren, wie zum Beispiel die digitale Nutzerstudie der AGMA, die fokussieren ja auch auf werberelevanten Kontakten in redaktionellen Umfeldern. Sind das aus deiner Sicht relevante Planungsdaten, die Werbungtreibende brauchen?
Ja, ich finde das genau den richtigen Weg, der dort gegangen wird. Ist auch ein ziemlich moderner und aus meiner Sicht cleverer Ansatz. Und die Schwierigkeit liegt, glaube ich, eher darin, den jüngeren Planerinnen und Planern, sowohl bei den Werbungtreibenden als auch in den Agenturen, deutlich zu machen, dass es einerseits andere Daten gibt als die, die sie kennen. Und als die, die man in irgendwelchen Selbstbuchungsplattformen sozusagen eingeben kann oder auswählen kann. Also ich glaube, es ist eine Frage der Vermittlung. Die Qualität ist unbestritten, aber sie wird von vielen gar nicht gesehen, weil viele diese Ansätze auch noch gar nicht kennen. Also da muss, glaube ich, die Hauptarbeit inzwischen drauf liegen, also auf der Vermittlung und auf der Schulung.
Und wenn wir jetzt schon mal bei dem Joint Industry Committee sind, also dem Zusammenschluss der Branche, der Medienbranchen, gibt es ja in vielen Ländern, die Hüter auch der Währungen und der Leistung und der Qualität dieser Währungen sind. Was ich mich manchmal frage, wir alle sind damit groß geworden, wir finden es relevant und sinnvoll, dass Leistungswerte zertifiziert sind. Trotzdem buchen die Werbungtreibenden ja bei großen Plattformen, die sich eigentlich, ich sage mal direkt despektierlich, um solche Zertifizierungen kümmern. Die sagen, ich bin so groß, ich brauche das alles nicht. Sind die Werbungtreibenden doof oder ist es so, dass man sagt, es ist am Ende doch etwas, was eine Parallelwahrheit ist? Oder ist es vielleicht so, dass irgendwann die Googles und Co. sagen, sie fügen sich dann auch in ein wie auch immer geartetes Qualitätssiegelsystem ein?
Also letzteres, denke ich, kann man ausschließen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das wirkliche, das tiefe Interesse von Google und Co. Sich dort deutschen oder auch europäischen Standards zu unterwerfen, äußerst überschaubar ist. Doof sind die Werbungtreibenden natürlich auch nicht. Sie sind pragmatisch. Das heißt, sie gucken, wo viel Reichweite zu holen ist und gehen dorthin. Das ist ja auch völlig richtig. Und nehmen in Kauf, dass sie keine Nettoreichweite mehr messen können. Sie fordern gleichzeitig diese Nettoreichweite, aber sie sind dann doch so pragmatisch, dass sie das in Kauf nehmen, was man bedauern kann, aber das ist sozusagen die Kraft und die Macht des Faktischen. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass das, was die JIGs dort machen, die Joint Industry Committees, das sieht halt auch immer sehr kompliziert aus. Ja, das ist nicht einfach. Und da muss man sich reinfuchsen, reinarbeiten. Und das ist wiederum etwas, da war ich ja gerade schon, das erfordert letztlich auch nochmal ein Verständnis und eine Schulung, die bei vielen gerade nachwachsenden Mediaplanerinnen und Planern so noch nicht vorhanden ist.
Ganz zum Schluss nochmal dieser redaktionelle Content, über den wir geredet haben. Und du hast ja auch die Rolle von Medien gerade nochmal beschrieben. Der ist inzwischen ja auch Teil digitaler Außenmedien. Da entsteht ja was, was eben in Anführungszeichen nicht nur eine Werbeplattform ist, sondern da ist Content im öffentlichen Raum, Nachrichten, Wetter, Entertainment, teilweise Warnmeldungen über das, was in der Stadt passiert, kommunaler Content. Ist es aus deiner Sicht ein Qualitätsargument für ein Medium? Tatsächlich müssen wir über ein Medium dann ja reden.
Ja, durchaus. Also wir kennen es ja auch in der Verkehrsmittelwerbung, wo tatsächlich größere redaktionelle Strecken kurz auf den Bildschirmen auftauchen mit Sport, mit Politik, mit Kultur und Vermischtes und dann eben kurz die lokale Werbung eingeblendet oder auch die nationale. Ich glaube, das ist ein ganz guter Mix, den man dort erstellt. Klar, es ist hier flüchtig. Man muss dann schauen, wie lange kann ich da mit, oder wie kurz und knapp kann ich Leute damit gut bespielen. Aber das hat auch schon einen Qualitätsaspekt, weil ich natürlich ein Umfeld schaffe, das eine gewisse Vertrauenswürdigkeit und einen Qualitätsanker schafft. Also halte ich für den richtigen Weg.
Sehr spannend. Christian, ich glaube, wir klappen jetzt die Motorhaube mal wieder zu, nehmen das Auto von der Hebebühne und lassen die Trends jetzt mal in das Jahr 25 weiterfahren. Und ich nehme mal stark an, dass wir, wenn du Lust hast, beide uns zum Jahresende nochmal zusammensetzen werden und gucken, was ist aus diesen Thesen geworden. Was hältst du davon?
Das können wir sehr, sehr gerne machen. Oder wir wählen den Jahresanfang des nächsten Jahres. Dann können wir sowohl nach hinten blicken, können wir einen Rückblick machen und nach vorne schauen, weil dann werde ich, wenn ich mir irgendwie nicht die Hände breche, bis dahin auch die Trends für 2026 dann formuliert haben.
Dann hast du hiermit meine Einladung. Ich freue mich, dass wir uns im Januar oder Anfang Februar an dieser Stelle wieder hören und sprechen.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Das war der Autofunk-Podcast mit Christian Bachem von Markendienst. Herzlichen Dank fürs Zuhören.